Ich habe den letzten Satz nicht verstanden. Wie ich sehe, seid ihr aber alle stumm. Und vielleicht hieß das, dass ich jetzt dran bin. Ne? Also. Ist schon eine gewohnte Zeit für uns, sind auch gewohnte Stimmen, die wir hören. Aber es ist ein völlig ungewohnter Weg. Und wir probieren alle miteinander ständig aus, müssen also mit diesen, ja, mit der Situation jetzt leben. Vielleicht funktioniert es ja. Und im Prinzip können wir dankbar sein für solche Möglichkeiten. Vor ein paar Jahren, 20 Jahren undenkbar. Jetzt kann man sich übers Internet sogar treffen. Aber nicht nur das ist neu, die meisten von uns haben das noch nie erlebt, dass jetzt schon den dritten Sonntag keine Gemeinde ist. Nur die ganz Alten wissen sowas zu erzählen. Für uns alle eine neue Situation. Über den Grund muss ich ja nicht sagen, denn wisst ihr alle, Corona beeinflusst unser Leben von morgens bis abends. Es dominiert die Medien und schnell auch unsere Überlegungen alle. Zum Beispiel könnten wir uns beschäftigen mit Fragen, wie lange müssen wir in diesem Krisenmodus bleiben? Wird sich eine Wirtschaftskrise anschließen? Wie wird es nach all dem weitergehen? Wird es überhaupt noch mal so werden, wie es war? Von vielem, was uns bevorsteht, ahnen wir überhaupt noch nichts. Einige sind gerade über ihre Kräfte belastet, andere wissen mit ihrer freien Zeit nicht, was sie machen sollen. Dass unsere globalisierte und bisher ganz gut funktionierende Welt über Nacht in so eine Situation kommt und derartig aus den Fugen gerät, das könnte sich niemand vorstellen. Da drängen sich Fragen auf die auch niemand eine Antwort geben kann. Wirklich niemand. In diese Situation hinein und mit der Aufgabe vor mir, euch vielleicht heute was sagen zu können, habe ich nach Gedanken gesucht, die man hier weitergeben kann. Und es ist erstaunlich, es ist mir eigentlich zunächst ein Bild zu einer Predigt geworden. Das hat mich gefesselt. Ich habe es gefunden im Rundbrief von Kramers. Der eine oder andere hat es vielleicht auch gesehen von euch. Und wir können mal gucken, ob der Norbert das jetzt einblenden kann. Dann können wenigstens die, die die Videokonferenz wirklich als Videokonferenz erleben, auch das Bild sehen. So, das hat also funktioniert. Bei mir sieht es ganz gut aus. Man sieht, für alle die, die jetzt nichts sehen, muss ich natürlich erklären, was man sieht. Man sieht auf dem Bild ein antikes oder mittelalterliches Segelschiff. Wenn ich richtig gezählt habe, ist es ein Dreimaster. In sehr schwerer See. Die Wellen gehen hoch. Am Himmel dunkle Wolken. Sturm, die Segel sind gebläht. Eine Segelstange ist schon gebrochen, die Ra hängt runter. Das Segel nur teilweise noch intakt. Eine Situation, die über kurz oder lang so aussieht, als ob sie nicht mehr beherrschbar ist. Ich habe mir überlegt, was die Leute im Schiff an dieser Stelle für Fragen bewegen. Also etwa so, wann wird sich endlich der Sturm legen? Wann werden wir in ruhiges Fahrwasser geraten? Wird unser Schiff den Naturgewalten standhalten? Oder wird der Sturm noch schlimmer und wir werden alle untergehen? Gar nicht so weit weg von dem Schiff, am linken Bildrand, da ist noch ein Detail. Ein Stück Land, ein Leuchtturm, ein Dorf vielleicht. Und etwas, was man auf den zweiten oder dritten Blick erst erkennt, mit einem sehr langen Tau ist das Schiff auf dem See, auf dem tobenden Meer, mit einem Punkt an Land verbunden. Wenn ihr genau hinguckt, könnt ihr das Tau vielleicht sehen. Das ist nun ungewöhnlich, überhaupt nicht realistisch. Und ich habe mich gefragt, warum ein Maler sowas malt. Das heißt doch, dass das Schiff nicht hoffnungslos verloren ist. Zwar geht es auf dem Meer mächtig auf und ab. Und die Umstände gehen an der Mannschaft des Schiffes nicht vorbei. Die stecken genauso drin, als hätten sie dieses Tau nicht. Aber wenn alle anderen Sicherheiten schwinden, haben sie noch einen Halt. Und genau um diesen Halt soll es mir jetzt gehen in den nächsten Minuten. Ich lese erstmal den Text, den Kramers ausgesucht haben. Da steht auch für alle die, die das Bild sehen, oben über dem Schiff. Ich lese nach der NEÜ, weil das mit der Karte auch übereinstimmt, mit dem Bild übereinstimmt. Und zwar lese ich aus Hebräer 6, die Verse 18 bis 20. Zwar ist es sowieso unmöglich, dass Gott lügen kann, doch hier wollte er sich in doppelter Weise festlegen. Durch die Zusage und den Eid, die beide unumstößlich sind. Das ist für uns eine starke Ermutigung, denn wir haben ja unsere Zuflucht zu dieser Hoffnung genommen und wollen alles dran setzen, sie zu erreichen. In ihr haben wir einen sicheren und festen Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet. Dorthin ist Jesus bereits vorausgegangen. Der Vers geht noch ein kleines Stück weiter. Wir hören hier auf, weil auch auf dem Bild nicht mehr steht. Die Gedanken dazu sind folgende. Das unruhige Meer auf dem Bild ist ein Sinnbild unseres Lebens. Da gibt es Gefahren, nicht beherrschbare Situationen überall. Da können unser Körper oder unsere Seele oder gleich beides in Nöte kommen. Und die Sehnsucht nach Ruhe und nach Sicherheit und nach gewohntem Umfeld wird immer größer. Und die Frage, werde ich ein Opfer der Umstände um mich herum werden, wird allgegenwärtig. Etwa so wie die Thematisierung der Krise, die wir erleben. Gott sah solche Situationen voraus. Und er wollte, dass sein gläubiges Volk absolut sicher sein kann, dass alles, was er versprach, auch eintreffen würde. Eigentlich wäre ja sein Versprechen ausreichend gewesen. Gottes Wort gilt, so viel wissen wir. Aber es ist erstaunlich, in diesem Fall hat er dazu noch seinen Eid gegeben, sodass wir zwei felsenfeste Garantien haben, auf die wir uns verlassen können. Gottes Wort und seinen Eid. Eine größere Sicherheit ist nicht vorstellbar. In unserem Bibeltext hat der Verfasser drei Bilder versteckt, um die ausgesprochene Verlässlichkeit dieser christlichen Hoffnung noch weiter zu betonen. Und ich will uns mal ein bisschen mit hineinnehmen in diese drei Bilder. Das erste Bild ist die Zuflucht. Wird auch so in dem Bibeltext erwähnt. Wir haben ja unsere Zuflucht zu dieser Hoffnung genommen. Zuflucht, ein altes Thema. Zum Beispiel das Gesetz in Israel sah Vergeltung vor, aber gleichzeitig eben auch Plätze im Land, wo man zum Beispiel vor dem Bluträcher sicher war. Diese Plätze hießen Zufluchtsstätte oder Freistätte. Also, ich konstruiere einen Fall. Im Volk Israel kam es bei der Arbeit zu einem Unfall. Einer kam ums Leben und einer hat möglicherweise nicht aufgepasst und trägt die Schuld an dem Geschehen. Und da musste, ohne nach Hause zu gehen, sofort fliehen in eine solche Zufluchtsstadt. Drei davon gab es in dem alten Gebiet Israels. Später sechs, als das Gebiet erweitert wurde. Die Wege müssten instand gehalten werden, so dass einer, der auf der Flucht war, nicht durch irgendwas noch aufgehalten wurde. Und wenn ich die Geschichte den Kindern erzählt habe, dann habe ich das immer so geschildert, da kommt einer abgehetzt am Stadttor an, der Bluträcher auf den Fersen, die Stadttore gehen auf, sie lassen den ersten rein und in dem Moment, als das Tor hinter ihm zuging, war er in Sicherheit, in der Zufluchtsstadt. Dort durfte er in Sicherheit wohnen. Und wenn der hohe Priester gestorben war, durfte er die Stadt auch wieder verlassen. Hat er das vorher getan, begab er sich in Lebensgefahr. Wer das nachlesen möchte, ich gebe mal die zwei Bibelstellen an. 5. Mose 19, 1 bis 9 und Josua 20, 1 bis 9. 5. Mose 19, 1 bis 9, Josua 20, 1 bis 9. Ein starkes Bild. So dürfen auch wir Gläubigen um die Möglichkeit der Zuflucht bei unserem Herrn wissen. In unserem Text steckt das Wort Zuflucht drin. Und die in Not geratenen dürfen sich an einen sicheren Ort fliehen. Das dürfen wir uns sagen. Daran dürfen wir uns heute erinnern. Erstes Bild. Zum zweiten Bild muss ich sagen, das besteht aus zwei Dingen. Wir lesen hier, dass wir eine Hoffnung haben. Zu dieser Hoffnung haben wir unsere Zuflucht genommen. In ihr haben wir einen sicheren und festen Anker. Der Anker, das Bild für das, was uns der Begriff Hoffnung vielleicht nicht so schnell verdeutlicht, ist, dass wir dem tobenden Meer eben nicht steuerlos und führungslos und hilflos ausgeliefert sind. Weil wir eben einen Anker haben, der nicht auf irgendeinem losen oder nicht ganz sicheren oder nicht ganz, definierten Grund jetzt irgendwo festhängt, mehr oder weniger zufällig, sondern wir haben einen sicheren und festen Anker. Auf den ist Verlass. Auf das Anker, Tau oder die Kette. Die hält. Und dann kommt dazu, der in das Innerste des himmlischen Heiligtums hineinreicht. Genau so sicher, wie der Anker dort schon ist, werden auch wir dort ankommen. In dieser Hoffnung leben wir. Sie erfreut uns, sie motiviert uns, sie tröstet und ermutigt auch, wenn der Weg mal lang oder schwer oder kompliziert oder unübersichtlich. Das Ziel unserer Hoffnung, der Herr Jesus selber, ist schon dort im himmlischen Heiligtum. Und wir wissen, dass er dort nicht tatenlos ist, sondern dass er sich für uns verwendet. Hebräer 9, Vers 24. Denn um sich vor Gott für uns einzusetzen, ist Christus ja nicht in ein von Menschen gemachtes Heiligtum eingetreten, eine Nachbildung des eigentlichen Heiligtums, sondern in den Himmel selbst. Oder Römer 8, Vers 34. Jesus Christus ist doch für sie gestorben, ja noch mehr, er ist auferweckt und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. Er sieht unsere Situation, auch die derzeitige. Er kennt alle unsere Nöte. Unser Ergehen ist ihm nicht egal. Er setzt sich immer wieder für uns ein. Er, unser Herr, ist der Garant, dass wir dort bei ihm ankommen. Er hält unseren Lebensanker, jeden unserer Lebensanker fest. Aber noch mehr, seine Gegenwart dort sichert allen, die zu ihm gehören, den Zugang dorthin. Und damit kommen wir jetzt zum dritten Bild. Das dritte Bild steckt im letzten Satz. Dorthin ist Jesus bereits vorausgegangen. Also der Vorläufer, unser Vorläufer, der Herr Jesus, nachdem er seinen irdischen Weg beendet hat, ist er als wahrer Mensch in den Himmel aufgefahren. Und als der Erste dort eingetreten, wie wir wissen, mit seinem eigenen Blut und hat eine ewige Erlösung erbracht. Ein Vorläufer ist anderen voraus, sonst ist er kein Vorläufer. Ohne Nachfolger wäre er das nicht. Aber weil er als unser Vorläufer schon dort ist, weil die Bibel das eindeutig so sagt, und weil die Bibel und weil Gottes Wort nicht lügen kann, wissen wir, dass wir einmal dort sein werden, wo er jetzt schon ist. Ich lese jetzt noch einen Vers, Johannes 10, Vers 28. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Und niemand wird sie mir entreißen. Wir versuchen, ein paar Sätzen das Gesagte nochmal zusammenzufassen. Die ganz kurzen Verse zu diesem Bild enthalten einen starken Trost. Man könnte auch übersetzen, eine gewaltige Ermutigung, die uns durch eine unerschütterliche Zusage und sogar durch einen Eid Gottes zugesichert wird. Sie sprechen von unserer Hoffnung, die einem festen Anker gleich ganz sicher ist. Und sie enthalten einen kurzen Blick auf das Ziel unseren Herrn, dem unser Ergehen nicht gleichgültig ist, der uns erwartet und uns in allen Turbulenzen auf dem Weg nicht aus den Augen verliert. Und er persönlich dafür garantiert, dass wir dort ankommen. Das ist es, was wir im Unterschied zu den meisten unserer Zeitgenossen wissen. eine starke Ermutigung, auch und gerade in den Schwierigkeiten, die wir erleben, jetzt schon verankert im Himmel zu sein. Das gibt Sicherheit, die wir gerade in der aktuellen Krise auch wieder nötig haben.